Wir hören auf den Predigtext für diesen heutigen Sonntag aus 2. Chronik 20, die Verse 1 bis 30. Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch Meuniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat: Es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres, von Edom und Siehe, sie sind schon in Hatzezon Tamar, das ist Engedi. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn, vorn im neuen Vorhof, und sprach: Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt: Wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Hause. Und zu dir schreien in unserer Not, und du wirst hören und helfen. Nun siehe, die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten, siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, uns auszutreiben aus deinem Eigentum, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen alten Frauen und Kindern, aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahasiel, den Sohn Sechajas, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Batanjas, den Leviten aus den Söhnen Asaf. Und Jahasiel sprach: Merket auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, und du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch: Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Wenn sie den Höhenweg von Zitz heraufkommen, werdet ihr auf sie treffen, wo das Tal endet vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen, tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzaget nicht. Morgen zieht hin, ihnen entgegen. Der Herr ist mit euch. Da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde, und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen Kehat und von den Söhnen Korach schickten sich an, den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit lauter schallender Stimme. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen aus zur Wüste Tekoach. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach: Höret mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubet seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprächen: Danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Es stellten sich die Ammoniter und Moabiter gegen die Leute vom Gebirge Seir, um sie auszurotten und zu vertilgen. Und als sie die Leute vom Gebirge Seir alle aufgerieben hatten, kehrten sich einer gegen den anderen und sie wurden einander zum Verderben. Als aber Juda an den Ort kam, wo man in die Wüste sehen kann, und sie sich gegen das Heer wenden wollten, siehe, da lagen nur Leichname auf der Erde, keiner war entronnen. Und Josaphat kam mit seinem Volk, die Beute auszuteilen, und sie fanden Vieh in Menge und Güter und Kleider und kostbare Geräte und nahmen sich so viel weg, dass es kaum zu tragen war, und teilten 3 Tage die Beute aus, denn es war viel. Am 4. Tage aber kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag. So kehrte jedermann von Juda und Jerusalem wieder um und Josaphat an der Spitze, dass sie nach Jerusalem zögen mit Freuden. Denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben an ihren Feinden. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen und Trompeten zum Hause des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gestritten hatte. Also hatte das Königreich Josaphats Frieden, und sein Gott gab ihm Ruhe ringsumher. Lieber Vater im Himmel, so dürfen wir auch an diesem Morgen vor dir stehen im Namen Jesu, dürfen dich ehren und dich anbeten, dürfen staunend sehen, wie du es machst mit deinem Volk und in dieser Welt, wie du es machst und wie du es schaffst, auch mit denen, die sich gegen dein Volk erhoben haben. Und das ist ja immer noch dieselbe Art, wie du kämpfst und streitest für dein Volk, auch für dein Volk Israel, wie du es umgibst, wie du es bewahrst und schützt und segnest, wie du deine unsichtbaren und verborgenen Heere in Bewegung setzt auf ein Wort hin und sie das tun, was du sie geheißen hast. Dass wir das glauben dürfen, dass du auch für uns dich so aufmachst, im Großen wie im Kleinen, dass du dich aufmachst, deine Heere in Bewegung setzt, wenn dein Volk in Not ist, wo Einzelne in großer Einsamkeit stehen und leben und ihren Weg gehen, manchmal in großer Verzweiflung, aber immer im Vertrauen auf dich. Immer im Vertrauen, dass es nicht durch Kraft und Heer geschehen wird, sondern allein durch deinen Geist. Und von deinem Geist sind wir umgeben und sogar erfüllt. So danken wir dir an diesem Morgen, dass wir auf dich sehen dürfen, den Herrn aller Heerscharen, der auch in dieser Zeit seine Heerscharen, seine Kräfte, seine Mächte in Bewegung setzt um deines Volkes willen. Und wir können nur dich anbeten, staunen über dem, was du tust, staunen über dem, was wir manchmal auch im eigenen Leben erfahren und noch erfahren werden, aber vor allem dir danken, dass du über allem der Herr und der König bist. Und bitten dich jetzt, komm du so auch zu uns, mit deiner Gnade, mit deiner Freundlichkeit, mit deinem Wort und deinem Geist, mit der Kraft, mit deinem Heil, mit allem, was wir von dir erbitten. Komm zu uns, komm zu den Kindern, sei du um dieses Haus und bei allem, wo dein Wort verkündigt wird, auch an diesem Morgen. Gelobt sei dein Name. Amen.
Muss man das eigentlich auslegen? Haben Sie nicht auch beim Zuhören gedacht, alles klar, man kann stehen bleiben, an welchem Vers auch immer in diesem Text, man kann nur sagen, danke mein Gott, ja, so ist es. Und der Eindruck sollte auch bleiben. Was ich auf keinen Fall will, ist natürlich diesen Texteindruck durch die paar Sätze, die ich jetzt zu sagen habe, zu verwässern. Und wenn Sie am Ende dieses Gottesdienstes am Nachmittag 2. Chronik 20 vor sich haben und das vielleicht nochmal lesen, dann hat dieser Sonntag natürlich seinen absoluten geistlichen Gewinn. Was für ein ganz besonderes Stück des Wortes Gottes. Was für eine außergewöhnliche Erfahrung, die da der Josaphat und das Südreich Juda machen durfte. Staunen, danken, Anbetung Gottes, wachsendes Vertrauen, das sind die Stichworte, die mit 2. Chronik 20 bei uns ankommen. Und natürlich sind wir, die wir neutestamentlich unterwegs sind, auch an dieser Stelle die großen Profiteure des Alten Bundes. Es bleibt das, was uns Paulus gelehrt hat. Im Römerbrief, im Korintherbrief gelehrt, dass alles, was da geschrieben ist im Alten Bund, ist geschrieben für uns. Wir sind das große Zielpublikum des Alten Testamentes. Damit wir, die wir jetzt diese Worte lesen, damit wir anhand dieser Worte aus dem Alten Bund Vertrauen schöpfen in Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, in den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der durch seinen Geist in uns wohnt. Sagen, ja, das ist mein Gott. Wenn Sie mich natürlich jetzt fragen, warum aus der Fülle des Alten Testamentes zwischen Mose und Malachi heute Morgen jetzt gerade 2. Chronik 20 da bei Ihnen gelesen wurde, ob das irgendeinen Sinn hat, ob der Typ da vorne sich da was bei gedacht hat, dann hat natürlich das den Sinn, dass wenn Sie ein ganz klein wenig das Programm der Langensteinbacher Höhe kennen sollten, dann wissen Sie, dass wir unter anderem zurzeit einen Bibelkurs im Haus haben. Ein Bibelkurs zum Thema Überblick über das 1. und 2. Buch Chronik. Die Chroniken stehen im Mittelpunkt der Bibelarbeiten in diesen Tagen. Und es ist wie so oft, wir haben zu wenig Zeit für zu viel schönen Stoff. Da habe ich mir diese Freiheit genommen zu sagen, ach, das schadet nichts. Wenn die Sonntagsgemeinde ein bisschen Chronikluft schmeckt an diesem Sonntagmorgen. Und habe Ihnen, so denke ich, kein schlechtes Stück ausgesucht. Es hätte auch andere gegeben. Ich hätte zum Beispiel 1. Chronik 1 bis 9 vorlesen lassen können. Oder zumindest in Auszügen. Und dann wären Sie vielleicht ganz anders da gesessen als jetzt, wo Sie sich innerlich zurücklehnen und sagen, eigentlich ist alles schon gesagt. Wer 2. Chronik 20 hört und glaubt und verstehen darf, der kann getrost losmarschieren. Aber weil wir nun 2. Chronik haben und 1. Chronik und weil wir nun diese ganz besonderen Bücher vor uns haben, möchte ich Sie ermutigen, so schön 2. Chronik 20 ist, einen kleinen Schritt zurückzutreten, damit Sie mehr sehen als nur 2. Chronik 20, damit Sie den ganzen Josaphat sehen und vielleicht sogar nicht nur den ganzen Josaphat sehen, sodass wir uns ganz, ganz kurz Zeit nehmen, dass Sie das Ganze von diesen Chronikbüchern sehen. Denn da sind wir uns ja miteinander einig. Die Bibel ist einfach ein unglaubliches Faszinosum. Und das, was der lebendige Gott uns zu diesen 66 Büchern geschenkt hat, seine Offenbarung, ist absolut unschlagbar. Auch in der wunderschönen Verschiedenartigkeit, was da uns präsentiert wird, in der literarischen Vielfalt, die uns präsentiert wird, und den unterschiedlichen theologischen, geistlichen, biblischen Schwerpunkten, die der lebendige Gott seinem Volk damals und seinem Volk heute dadurch mitgeben möchte. Und der uns unbekannte Autor der Chroniken, der einen riesen heilsgeschichtlichen Überblick uns liefert, von Adam, das erste Wort in 1. Chronik 1 lautet Adam, von Adam an bis in die nachexilische Zeit, einen riesigen Geschichtsbogen uns präsentiert. Dieser Mann der Chronik spricht nun mit seinem Buch in diese nachexilische Zeit hinein. Die nachexilische Zeit, das ist die Zeit, an der Israel wieder zurückkehren durfte aus der babylonischen Gefangenschaft, wo es unter persischer Herrschaft klein, klein, klein wieder angefangen haben in Jerusalem, in Judäa, so ein bisschen aufgebaut haben. Ja, das ist die Zeit später eines Esra und eines Nehemia. Alles war um viele, viele, viele Nummern kleiner als in der vorexilischen Zeit, das ist klar. Aber es war wieder da. Man war wieder da. Es gab Jerusalem, es gab sogar einen Tempel in Jerusalem, es gab sogar einen Gottesdienst wieder. Was für ein Glück, was für eine Schönheit. Und für diese schwierige, nicht so große, nachexilische Zeit kommt der Autor der Chroniken und sagt, die Heilsgeschichte des lebendigen Gottes ist noch nicht zu Ende. Auch in eurer Klein-Kleinzeit, auch in der Zeit, wo nicht die großen dramatischen Ereignisse passieren, wo ihr irgendwie versuchen müsst, unter persischer Herrschaft eure kleine Spur zu finden und durchzukommen, auch da ist der lebendige Gott da. Und damals in der vorexilischen Zeit gelten die gleichen geistlichen Prinzipien wie jetzt in der nachexilischen Zeit. In der vorexilischen Zeit, in der Zeit des großen Königs David, der spielt mir die wichtigste Rolle in den Chroniken, und in der Geschichte des großen Königs Salomo, das ist der zweitwichtigste in den Chroniken. Da galten die gleichen geistlichen Prinzipien wie die ganzen Jahre und Jahrhunderte nach, bis jetzt in der nachexilischen Zeit und wir sagen bis heute in das Jahr 2021. Die Prinzipien, die haben sich nicht geändert. Was waren denn die Prinzipien? Was sagt uns denn der Autor der Chroniken? Was ist denn das aller Wichtigste, wenn ich unterwegs bin, egal in welchen gesellschaftlichen Formen, egal in welchem sozialpolitischen Rahmen, egal mit welchen Kontoauszügen, egal unter welcher Herrschaft, was muss denn festgehalten werden, egal ob ich bei David, Salomo, Josaphat oder Kyros oder wann auch immer zu leben habe. Was, du Gottes Volk aller Zeiten, was musst du dir merken? Und die Chroniken sagen uns, eines musst du merken. Der lebendige Gott hat sich mit dir verbunden. Und er will an einem Ort seinen Namen wohnen lassen. Und an diesem Ort, wo er seinen Namen wohnen lassen will, da bleibe. Da, wo der Name Gottes ist, da bleibe. Und jetzt können Sie das ganze Chronikbuch verstehen. Aus dieser Perspektive können Sie es verstehen. Der Tempel und der damit verbundene Name, die Präsenz des lebendigen Gottes, das ist es. Da kann es Hochzeiten geben, Blütezeiten, salomonische Ära, einen riesen Radius des großen Reiches. Da kann das Reich ganz klein und zusammengeschmackt sein, wie unter Josaphat und angstverzagt irgendwo im Tempel hängen. Die Prinzipien bleiben. Der lebendige Gott hat seinen Namen hier wohnen lassen. Und du, Gottes Volk aller Zeiten, bleibe, wo der Name Gottes ist. Neutestamentlich ist das ja so etwas Wunderschönes, dass wir im ersten Korintherbrief parallel stellen ohne Ende, wissen, ihr, das Volk Gottes, ihr seid der Tempel Gottes. Lebendige Gott hat sich mit uns verbunden und ist im Vater, im Sohn, durch den Heiligen Geist in Menschenleben eingezogen. Der lebendige Gott lebt mit uns, in uns, die große paulinische Formel, er in mir und wir und ich in ihm. Das ist es, die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gottes, das ist der Schatz, daran bleibe. Und wenn du das tust, darfst du ein Gesegneter sein und ein Segensträger sein. Und all dein Wesen, all dein Sehnen, all dein Ein- und Ausgehen, in kleinen und großen Zeiten, lass darauf ausgerichtet sein, dass du da bleibst, wo der Name Gottes ist, dass du in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott bleibst. Und so nimmt nun die Chroniken aus den vielfältigen Königen, die es gibt, die natürlich insbesondere heraus, die aus der Perspektive, aus der geistlichen Perspektive des Autors der Chroniken mit ihrem Leben sich ausgerichtet haben an diesem Prinzip, an diesem Leitsatz, an diesem Grundgedanken. Deswegen taucht ein David auf und ein Salomo mit seinem wunderschönen Tempel-Einweihungsgebet und ein Asa mit seinem Reformprogramm und ein Josaphat, auf den wir gleich eingehen, und ein Hiskia und ein Joasch, ein Josia, Männer, Persönlichkeiten, die an diesem Prinzip, an diesem Grundgedanken mit allen ihren Schwächen und Stärken festgehalten haben. Da, wo Gott ist, da ist der Lobpreis des lebendigen Gottes, da ist unser Gebet zu ihm hin. Da ist das Opfer und die Rechtfertigung neutestamentlich in Christus Jesus. Und da ist der Ort, an dem wir auch seine Hilfe erfahren. Bleibe bei deinem Gott. Und Josaphat, dieser Josaphat, von dem wir hier hören im zweiten Chronikbuch, dieser Josaphat hat nicht nur diese außergewöhnliche Erfahrung in 2. Chronik 20 gemacht, sondern die fängt, und jetzt können Sie es mit mir viel besser verstehen, die fängt viel früher an, als nämlich Josaphat König wurde. Da heißt es von ihm, dass er von Anfang an in den Wegen des lebendigen Gottes gewandelt ist, wie es sein Vater David getan hat. Und im Bibelkurs haben wir versucht zu rekonstruieren, was das bedeutet, wer David denn für den Josaphat tatsächlich war. Und haben rekonstruiert, es muss der Ur, 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 Urgroßvater gewesen sein. Also das ist schon ein paar Generationen zurück, wo er eingestiegen ist, genau in diese Linie. Ich will wie mein Urgroßvater in diesen Spuren des lebendigen Gottes gehen. Und dann ist er tätig und macht seinen Weg. Und dann entdecken wir bei diesem Josaphat, Sie können es nachlesen in 2. Chronik 17, so irgendwann am Nachmittag zwischen der 2. und 3. Tasse Kaffee. Da steht das dann wunderbar, wie er dann mutiger wurde in den Wegen des Herrn. Mutiger wurde in den Wegen des Herrn. Und man steht staunend daneben und denkt, gibt es denn sowas? Gibt es denn wirklich sowas, dass jemand in Jesus Christus nicht einen Sinkflug bis zum Nullpunkt hat, sondern dass jemand in Jesus Christus eine Steiglinie hat, dass es mehr wird? Ja, tatsächlich, unser Josaphat sagt, das kann mehr werden. Dann kommt er auf eine geniale Idee und der Autor der Chronik ist begeistert, da schlägt nämlich sein Herz. Er, der Josaphat, sagt, ich brauche ein Bildungsprogramm. Ich brauche ein Bildungsprogramm. Und zwar brauche ich kein Bildungsprogramm nur in irgendwelchen humanistischen Wissenschaften oder in sonstigen wesentlichen oder halbwesentlichen oder auch unwesentlichen Dingen, sondern ich brauche ein Bildungsprogramm aller wichtigsten. Meine Bevölkerung muss die Worte Gottes hören. Das muss ich doch hinkriegen als König. Und dann macht dieser Josaphat eine hochkarätige Kommission. Er setzt eine hochkarätige Kommission zusammen aus Politikern, die da mit müssen. Dürfen aus Leviten, also aus Fachpersonal und noch aus theologischen Spezialisten dafür. Und diese Kommission geht als Visitationskommission durch ganz Juda hindurch. Ja, also sie haben ihre Zelte aufgebaut, nicht zum Impfen, sondern zum Weitergeben der Worte Gottes. Dann sagt, kommt zusammen, hört die Worte Gottes, sind sie weitergezogen mit ihrem Bus und weitergefahren und haben wieder ein Angebot gemacht und wieder ein Angebot und sind sie durch ganz Juda gezogen mit diesem Thema. Dieses Volk braucht zur Rettung die Worte Gottes. Er ist mutiger geworden in den Wegen des Herrn. Und durch ihn, durch sein Leben ist ein Segen geschehen, dass wirklich etwas Wunderbares passiert ist. Und man steht daneben und liest diese Worte und freut sich einfach nur mit. Man liest das und sagt, ja, Josaphat, ja, gut, Josaphat, gut. Ja, geh das. Halte fest an deinem Gott. Und werde mutiger in den Wegen, die der Herr, dein Gott, dir gezeigt hat. Das geht doch heute genauso. Wie viele von uns hatten dieses unglaubliche Vorrecht, ohne dass sie irgendetwas dafür getan haben, auf ein gutes Gleis biografisch gestellt worden zu sein. Wo der allmächtige Gott dir eine Eltern gegeben hat oder Großeltern oder Urgroßeltern und das Wort des lebendigen Gottes in ihre Biografie hineingekommen ist. Und sie sagen, ja, das ist ein guter Weg, auf dem ich da gehe. Und dann fährt man so seinen Weg die Jahre und Jahrzehnte. Und jetzt kommt der Josaphat und sagt, da kann man mutiger werden. Da kann ein Komparativ draus kommen. Da kann eine Steigerung draus werden. Das braucht nicht nur gerade so bleiben. Es kann ein Wachsen geben. Der 2. Timotheusbrief lehrt uns das. Und Paulus, seinem wichtigsten Mitarbeiter, sagt, lass dein Zunehmen in allen Dingen offenbar werden. Im Bibelkurs haben wir das gesagt, das ist keine Kiloangabe, sondern das, was da steht, ist eine Frage natürlich des inneren geistlichen Zunehmens und Wachsens. Und das gibt es, mutiger werden, zulegen. Im Namen Gottes, ich gehe mutiger weiter, mein Gott. Josaphat, ja. Aber sie ahnen es schon nicht, was sie ahnen es, natürlich ahnen es. Und teilweise wissen sie es ja auch, weil sie die Bibel kennen. Josaphat, oh, es blieb nicht so. Nein, tatsächlich, dieser Mann hat an ganz wichtigen Stellen diesen so guten Weg verlassen. Das können Sie nachlesen. Sie können es nachlesen, jetzt in Paralleltexten im 1. Könige, Kapitel 22, Sie können es nachlesen, eben jetzt hier in 2. Chronik 18, das wäre nach der 3. Tasse Kaffee dann das Kapitel, was Sie dann zu lesen hätten. Und da wird berichtet, dass dieser Joscha vollkommen unnötig, dieser Mann Gottes sich einlässt mit dem König des Nordreiches, dessen Name bei uns alles auslöst, nur kein Gottesgehorsam, nämlich mit Ahab. Wie kann man sich mit Ahab einlassen? Man steht daneben und sagt, Josaphat, nein! Und der Mann dackelt da rein, voll in die militärische Katastrophe, völlig unnötig. Lesen Sie es nach, der große Prophet Micha ben Jimla taucht auf und versucht das Ding noch zu retten und der Wagen fährt in den Schlamm und sitzt fest und dann schreit Josaphat in dieser furchtbaren Not zum lebendigen Gott, der sieht, was für ein Schlamassel er angerichtet hat, völlig sinnlos angerichtet hat. Und der lebendige Gott erbarmt sich über diesen Mann und holt ihn heraus. Den Bibelkurs haben wir aufgearbeitet, als er wieder zurück war, und mussten mit Schrecken zur Kenntnis nehmen, was er einmal falsch gemacht hat, macht er am Ende seines Lebens gerade nochmal. In 2. Könige 3, Chronik sagt das nicht, in 2. Könige 3 geht er dann einen Vertrag ein mit dem Sohn des Ahab, mit Joram, und rauscht nochmal in das gleiche Schlamassel rein. Und wenn ich Elisa gewesen wäre, wäre Josaphat einfach auf Grundeis gelaufen. Josaphat, was machst du da? Warum verlässt du deinen Ort? Warum bist du nicht mehr in Jerusalem? Was machst du in Samaria? Wo ist das Haus Gottes? Wo sind die Propheten? Wo sind die Worte Gottes? Wo ist dein Beten? Wo ist dein Lobpreis? Alles weg, alles weg. Und dann schlürft er weg, er rutscht weg. Es gibt die große, schiefene Ebene. Ja, lasst uns das mit großer Klarheit sagen, das ist einfach bescheuert. Das, was sich da biografisch geleistet hat, und ist eine Katastrophe. Er hat sich da einfach versündigt. Das ist so. Ja, das ist so. Und wir Leute aus der männlichen Gemeinde hören das und sollen es auch hören. Und sollen es hören mit den geistlichen Ohren des Apostels Paulus aus dem Galaterbrief Kapitel 6. Wer da meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und wenn jemand gefallen ist, dann schlagt nicht noch drauf, sondern helft einander zurecht. Einer trage des anderen, in Klammern Sündenlast, damit das Gesetz Christi erfüllt. Passt aufeinander auf und hebt euch wieder hoch, auch da, wo die Macht der Sünde euch rausgerissen hat, aus dem Haus Gottes, aus dem Tempel, aus Jerusalem, und ihr in Koalition hineingerutscht seid, wo ihr selber bei klarem Verstand daneben steht und sagt, wie konnte ich nur so was tun? Wie konnte ich mich nur so verhalten? Warum ist das in meinem Leben so passiert? Und jetzt darf ich ein kleines, aber so wichtiges Plädoyer für die Schönheit der Umkehr ihnen weitergeben. Es ist eben jetzt nicht, dass ich dann dastehe und sage, ich habe mein Schicksal versemmelt, ich habe mein Leben kaputt gemacht, für mich gibt es keine Hoffnung mehr, sondern jetzt kommt das Euangelion, jetzt kommt das Evangelium, jetzt kommt die gute Botschaft, kehre um, bleib doch nicht im Schlamm, bleib nicht in der Sünde, bleib nicht auf dem falschen Weg, kehr um, drehen Sie wieder um. Kommen Sie raus aus dem Matsch. Der lebendige Gott ruft Sie in dieses Geschenk der Umkehr Gottes. Ich danke euch für eure Lieder. Wunderbar. Ich steuere da ja so gut wie nie rein und bin immer überrascht über die Trefferquote. Ja, einfach deswegen zum Beispiel, dass wir heute miteinander gesungen haben. Du bleibst an meiner Seite. Haben Sie doch im Ohr? Du bleibst an meiner Seite. Hätte Josaphat auch singen können. Das hätte der Mann auch singen können. Als Gott ihn da aus dem Schlamassel rausgeholt hat, wo er sich mit dem Ahab eingelassen hat, und im Wiederholungsfall aus dem Schlamassel rausgeholt hat, wo er sich auf den Joram eingelassen hatte, zu sagen, du bleibst an meiner Seite, ich bin untreu, aber du bist treu, Herr, und die große Treue Gottes besingt, die ihn, den König, nicht verwirft, nicht wegschmeißt, nicht in die Tonne kloppt, sondern herausholt, ihn reinigt, ihn heiligt, ihn wieder gerechtfertigt und ihn wieder auf den Weg des Gehorsams und der Treue stellt. Ob Sie es glauben oder nicht, der Mann kehrt um und wissen Sie, was er macht? Er fängt da an, wo er aufgehört hat, das Bildungsprogramm. Er zieht sein Bildungsprogramm wieder durch. Er sagt, das war das Richtige. Ich Hirnochse, wo bin ich gelandet? Im Namen Jesu, ich durfte zurück, hier bin ich und gehe jetzt meinen Weg. War der Ausflug umsonst, den ich mit Ihnen gezogen habe? Nein, ich glaube nicht. Also auf der einen Seite den Josaphat zu zeigen, wie er treu am Hause Gottes blieb, und den Segen Gottes erfahren hat, weil er geblieben ist. Die Phase zu erleben, wie er weggeschliert ist und nicht mehr beim Haus Gottes, nicht mehr in der Mitte des Glaubens war und viel Blödes und Bescheuertes passiert ist. Und jetzt da hinein, verstehen Sie umso mehr dieses Schmuckstück, dieses Glanzstück aus 2. Chronik 20, was ja eigentlich ein Katastrophentext ist. Das ist an die schlimmste militärische Not und Katastrophe, die über diesen König in den 25 Regierungsjahren, die er erlebt hat, jemals kam. Und diese schlimmste Katastrophe ist das Glanzstück für seine Biografie geworden. Das ist schon wichtig, das zu begreifen und zu sehen. Aber jetzt verstehen Sie aus dem, was ich hier versucht habe, aus den 1. und 2. Chroniken, aus dem Denken des Verfassers der Chronik ein bisschen mitzugeben, warum dieser Text ihn so berichtet wird, wie er berichtet wird. Man kann ja Texte ganz verschieden berichten. Und der eine Text ist ja nicht falsch und der andere richtig. Nur mit dem, wie ich es berichte, will ich ja auch eine Art Botschaft rüberbringen. Und haben Sie es verstanden, worauf jetzt der Autor der Chroniken höchsten Wert legt in dieser Not? Haben Sie es verstanden? Er legt den höchsten Wert darauf, dass jetzt Josaphat was in diesem ganzen Schlamassel macht. Dass auf jeden Fall alle Militärstrategen zusammenruft. Dass natürlich versucht, jetzt alle Truppenverbände zu stabilisieren. Auf jeden Fall Jerusalem ausbaut. Guckt, wie er da durch. Das mag er alles auch gemacht haben. Worauf legt der Autor der Chronik höchsten Wert? Josaphat richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Das ist es. Das ist natürlich innerweltlich gesprochen das Schwachsinnigste überhaupt. Da kommt die größte Katastrophe auf mich, auf mein Land, auf meine Bevölkerung zu und ich gehe beten und mache erst mal gar nichts. Das ist nicht sinnvoll, nicht zielführend, vielleicht auch nicht verantwortlich. Aus der Sicht derer, die diesen Gott nicht kennen. Und aus der Sicht des Josaphat und aus der Sicht des Autors der Chroniken, aus der Sicht des Glaubens, ist das, was dieser Mann da macht, das Einzige, das einzig Sinnvolle, das einzig Wirkungsvolle, das geistlich Richtige, das Potente, was er tut. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sagt in der nachexilischen Zeit der große Prophet Sahaja. Es soll durch meinen Geist geschehen. Josaphat richtete sein Angesicht auf den Herrn zu suchen. Und dann hat dieser Mann diese Fastenveranstaltung, diese Gebetsveranstaltung ausgerufen. Und wo fand die statt? Jetzt verstehen Sie es. Die fand statt in Jerusalem. Die fand statt im Tempel. Man traf sich im neuen Vorhof, da wo man alle zusammenkommen konnte, um gemeinsam was zu tun? Zu beten, miteinander den lebendigen Gott anzurufen und zu beten. Und haben sie das Gebet im Ohr? Jetzt geht das alles stimmig. Denn was sagt denn dieser Josaphat bei diesem Beten? Bei diesem Beten zitiert der Josaphat aus dem großen Tempeleinweihungsgebet des Salomo. Und sagt, als der Laden hier gegründet wurde, da hat doch der Salomo gebetet. Er hat doch gebetet und gesagt, wenn Unglück, Schwertstrafe, Pest und Hungersnot über uns kommen werden, dann werden wir vor diesem Haus und vor dir stehen. Denn dein Name ist in diesem Haus. Und wir werden zu dir schreien in unserer Not und du wirst hören und helfen. Ich halte mich ganz unmittelbar an deine Anweisungen, mein Gott. So war es gesagt und so kann ich bei dir bleiben und so werde ich bleiben. Ich bin an deinem Ort. Ich bin vor dir mit meiner Bevölkerung. Ich bete vor dir. Ich bleibe bei dir. Dann standen die da und haben gebetet und zu Gott geschrien. Und der lebendige Gott hat sich wunderbar ihnen geoffenbart, indem diese prophetische Stimme in dem Jahasiel aufgetaucht ist, die ihnen die Rettungsansage Gottes gibt. Ein Satz traumhaft schöner als der andere. Und jetzt verstehen sie auch, warum dieser erste Teil so wichtig ist. Und jetzt verstehen sie auch, warum die eigentliche Schlacht, der eigentliche Sieg innerhalb von zwei Versen abgefeiert wird. Und jetzt verstehen Sie auch, warum das, was bis zur Schlacht und was nach der Schlacht stattfand, viel, viel wichtiger ist, als das, was in der, in Anführungszeichen, Schlacht, die ja gar keine war, wirklich dann stattgefunden hat. Denn jetzt merken wir, jetzt geht tatsächlich der Josaphat in dieses hinein und hat nun sein Dankprogramm hier angesetzt. Kaum war dieses prophetische Wort gesprochen, da gab es ja schon den ersten Dankgottesdienst. Da beugten sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalems fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen Kehat und von den Söhnen Keorach schickten sich an, den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit laut schallender Stimme. Was für eine Lobpreiszeit mitten im Tempel. Mein Gott, du hast uns ein Wort gegeben, an das wir uns halten können und mit diesem Wort werden wir jetzt unseren Weg gehen. Und am nächsten Tag, als dann umgesetzt werden soll, Sie haben es ja gelesen, ich muss nicht mal aufzählen, war wiederum das Ganze geprägt von einer riesigen Lobpreiszeit. Nämlich, sie machten sich früh am Morgen auf, sie zogen aus, es ist eine Militäraktion. Und dann sagt Josaphat, glaubt dem Herrn und eurem Gott, so werdet ihr sicher sein. Glaubt an den Propheten, so wird es euch gelingen. In diesen Formulierungen, da steckt immer wieder das Wort Amen drin. Ja, dieses Wort des Dranbleibens, des Bestätigens, des Festhaltens. Und er beriet sich mit dem Volk und er bestellte Sänger für den Herrn. Hallo Militäraktion. Er bestellt Sänger für den Herrn. In heiligem Schmuck sangen sie Loblieder und zogen vor den Kriegsleuten her und sangen Danke dem Herrn, dass seine Barmherzigkeit währt ewig. Das ist der Psalm, den Sie heute Morgen gerade gesprochen haben. Psalm 106. Den zitiert er hier. Und dann finden die Schlacht statt. Und was machen die danach? Dieser Ort, wo eigentlich eine furchtbare militärische Katastrophe passieren sollte, bekommt einen wunderschönen Namen, Emek Berecha. Tal des Segens, Tal des Lobpreises, Tal der unglaublichen Zuwendung des lebendigen Gottes. Lobetal hat das Luther übersetzt. Bis dahin, dass wir in Deutschland eine große diakonische Einrichtung mit diesem Namen haben. Sie wissen das vielleicht. Die genau sich auf 2. Chronik 20 bezieht. Und der langjährige Leiter dieser Arbeit freundlicherweise einen großen biblischen Kommentar auf 2. Chronik 20 auslegen durfte. Also manche Sachen sind stimmig. Lobetal. Und dann war es immer noch nicht fertig. Dann sind sie von ihrem Lobetal unten bei Tekoa wieder hochgezogen. Wo sind sie hingezogen? All nach Hause. Nein, nicht nach Hause. Wohin? Nach Jerusalem. Und wohin Jerusalem? In den Tempel. Im Haus Gottes anzubeten. Merken Sie, Mann, das ist stimmig. Das ist stimmig. Bleibe in dieser unmittelbaren Gemeinschaft mit deinem Herrn. Wo sein Wort dich erreicht, wo das Gebet von dir zu ihm erschallt, wo er angebetet wird, wo du in der Rechtfertigung in Christus deinen Weg und deinen Halt hast. Ja, natürlich, wir stehen vor dieser Erfahrung aus 2. Chronik 20 und sagen, mein Gott, das ist jetzt wieder mal so ein Text, wo du aus der unglaublichen Methodenvielfalt, die du hast, unser Gott ist, wir haben es gesungen, ohne Ziel in seinen Möglichkeiten. Das hört nie auf. Die Ressourcen sind ohne Grenze. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Er hat alle Methoden. Er kann ganz normal handeln. Ganz normal. Dass es noch nicht mal auffällt, weil wir denken, oh ja, ist alles ganz normal. Und er kann sich Sachen ausdecken. Da kämen wir gar nicht drauf, dass hier ein absolutes militärisches Chaos bei den Feinden entstanden ist und Israel steht daneben und sagt, nur was ist denn hier passiert? Was ist denn passiert? Und letztendlich kommt es auch nicht raus. Sie können bei den Auslegern nachgucken, was das heißt. Gott ließ ein Hinterhalt kommen. Wie hat das denn gemacht? Manche denken an eine geistige Dimension, die da eintritt. Manche denken, es wären nur einfach blöde Streitereien bei den Verbündeten gewesen. Wir wissen es letztendlich nicht, aber es war initiiert vom lebendigen Gott und Gott selbst musste auch nicht gar nichts machen. Die haben das unter sich geklärt. Und am Ende war alles erledigt und das Volk Gottes stand mit seinen Waffen da und statt die Waffen zu nutzen, haben sie das eingesammelt, was der lebendige Gott ihnen hier präsentiert hat. 3 Tage verteilten sie die besonderen Zuwendungen Gottes. Die Methodenvielfalt unseres Gottes ist unschlagbar. Manch einer von uns hat das ja schon erlebt. Und natürlich fallen die außergewöhnlichen Methoden eher auf als die normalen Methoden, das wissen wir auch. Mit denen kann man besser punkten bei Zeugnissen. Ich weiß das. Sie müssen aufpassen und Gott die Ehre geben, im Normalen, wie er sich zeigt, und im Außergewöhnlichen, wie er sich zeigt. Gott hat eine unglaubliche Fülle von Methoden und er tut Wunder. Er tut Wunder, damals und heute. Er tut seine Wunder im Detail unseres Lebens, unserer Biografie, unserer Alltäglichkeiten, so kleine und doch für uns so wichtige Wunder, dass wir sie nie irgendwem und irgendwann erzählen würden. Richtig? Und große, wo wir sagen, dass das muss ich anderen sagen, damit der lebendige Gott gepriesen wird über dem, was er an mir, an uns getan hat. Der lebendige Gott hört nicht auf, seine Wunder zu tun. Und deswegen tretet hin und seht die Hilfe des Herrn. Und so gehen wir in diese Woche. Richtig? Wir gehen diese Woche, indem wir das verstanden und ergriffen haben, was uns der lebendige Gott durch seinen Geist, durch den uns unbekannten Autor der Chroniken mitteilen möchte. Dass er uns mit diesem König Josaphat, der vor 2500 Jahren da seine Spur gezogen ist, ja mehr als 2500 Jahre, seine Spur gezogen hat. dass dieser König uns das hineinruft in unsere kleine Alltäglichkeit. Bleibe. Bleibe in dieser Gemeinschaft, die du in Jesus Christus hast. Bleibe. Das ist der größte und wichtigste Schatz im gesamten alltäglichen Wahnsinn deiner Existenz. Bleibe. Dann darfst du selbst für dich Segen empfangen. Und dein Leben kann ein Segen sein für andere. Und dann sehen wir die Visitationskommission in Juda herummarschieren, die den geistlichen Grundwasserspiegel Judas wieder hochhebt. Was für ein Segen hat dieser Josaphat sein dürfen. Und wenn du untreu bist und wenn dich die Sünde erwischt und wenn sie dich weggezogen hat aus diesem Zentrum der Gemeinschaft mit Jesus Christus, dann bleib nicht in dem Sumpf. Bleib nicht drin. Bleib auch nicht im Wiederholungssumpf. Tritt heraus. Stell dich an den Ort des Opfers, an den Ort der Rechtfertigung, in den Tempel hinein, wo der eine, der für dich sein Leben gelassen hat, dich einlädt, umzukehren. Einmal, zehnmal, hundertmal. Komm zurück. Und dann mit aller Not, mit der kleinen Not, mit der großen Not, mit der ganz persönlichen, mit der universalen Not, komm zu ihm. Suche sein Angesicht. Suche sein Angesicht. Höre seine Worte. Sieh zu auf die Hilfe des Herrn. Und preise ihn über den Wundern, die er tut. Über allem. Über allem aber. Bleibe. Bleibe in dem, was er dir geschenkt und anvertraut hat. Dass Christus in dir und du im Christus bist. Bleibe. Wir beten. Auch an diesem Morgen, aber lieber Vater, kommen wir zu dir in Jesus Christus und danken dir für dein Wort. Danken dir für den Reichtum und die Fülle deiner Offenbarung. Danken dir auch für die Zeugnisse des alten Bundes. Danken dir, wo diese Botschaft uns heute erreicht, so viel Jahre und Jahrtausende später. Und durch deinen wunderbaren Heiligen Geist transformiert, hineinpasst in unser kleines Leben heute und morgen und übermorgen. Danke, dass du uns auch über dem Leben dieses Josaphat wieder neu die Augen öffnest für unsere kleine Spur der Nachfolge, die wir zu gehen haben. Danke, dass du uns auf diesen Weg, auf dieses Gleis gesetzt hast. Und danke, dass wir darin mutiger werden dürfen, zulegen dürfen. Dass tatsächlich das geschehen darf und geschehen kann. Und wir bitten dich, gib uns diesen Mut, diesen größeren Mut, auf dich zu setzen und für dich das Leben zu investieren. Dass wir selbst gesegnet sein dürfen und Segensträger und Vermittler sein dürfen in unserer Zeit, in unseren Umständen, wo wir so sind. Und wo die Sünde uns erwischt hat. Wo wir weggerutscht sind von dir. Wo das bescheuerte Chaos durch uns verursacht wurde. Wo einfach Schuld da ist. Da dürfen wir diese Evangeliumsbotschaft hören. Für uns ganz persönlich, komm zurück. Stell dich wieder an das Kreuz Jesu Christi im Wissen. Die durchgrabenen Hände Jesu machen meinen Schaden gut. Danke. Und dann siehst du die große und kleine Not. Du siehst die unterschiedlichen Sorten von Feinden, die schon da sind und da sein werden. Und jetzt suchen wir dein Angesicht. Und bitten dich, aus dem großen Repertoire deiner Methoden, such das aus deiner Weisheit, was für uns die Hilfe ist. Und lass uns deine Hilfe sehen, jeden Tag neu, du Gott, der Wunder tut. Und wir beten dich an, und wir ehren dich, und wir lieben dich, und wir gehören dir, und wir folgen dir, gelobt seist du. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.